Wir sind ja letzten Sonntag eingestiegen in eine ganz neue Predigtreihe. Ihr seht es da doppelt da vorne. Sie heißt Erschaffen, um Gott zu dienen. Und letzten Sonntag haben wir mit dieser Predigt gewissermaßen wie die Basis gelegt, auch für die Predigt von heute und auch für die weiteren Predigten. Das heißt also, die Predigt vom letzten Sonntag und die von heute, die gehören zusammen. Und wer sie also verpasst hat, möchte ich empfehlen, hört sie doch nach. Ich hatte letzten Sonntag am Nachmittag ein Telefonat bekommen von jemandem und der hat mir gesagt, Matthias, ich wollte heute Morgen in den Gottesdienst kommen, aber ich habe verschlafen. Ich finde das so schön, wenn man so ehrlich ist. Ist kein Problem, wer letzten Sonntag verschlafen hat, bewusst oder unbewusst, der kann das gerne nachhören auf der Homepage. Aber heute, jetzt geht es um den Start von der eigentlichen Nehemia-Mission. Und ihr werdet sehen, wie das Thema lautet, es ist ein ganz starker Start. Wir werden heute Morgen wirklich tief eintauchen in diese Geschichte. Heute Morgen geht es ums Eingemachte. Seid ihr bereit dazu? Und weil wir heute Morgen tief eintauchen in diese Geschichte, lautet auch das erste Unterthema entsprechend ein starker Start, den unangenehmen Tatsachen ins Auge sehen. Wir wissen alle von uns selber, das machen wir nicht gerne. Den unangenehmen Tatsachen ins Auge sehen. Wir sind doch alle eher geneigt, auch ich lieber, wenn es unangenehm wird, ein bisschen wegzusehen oder das zu ignorieren oder zu beschönigen. Und trotzdem wollen wir jetzt mit Nehemia den Tatsachen ins Auge sehen. Aber zuerst möchte ich ein paar Takte noch sagen zur Vorgeschichte, damit wir alle so möglichst schnell richtig drin sind in der Geschichte. Dieser Nehemia war also Mundschenk beim großen persischen König Artasasta und der König gab ihn frei für dieses große Unternehmen, die zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Die Stadt Jerusalem, die schon fast 100 Jahre damals in Trümmern lag. Und Nehemia wurde vom König ausgerüstet mit eigentlich allen dazu notwendigen Vollmachten. Er bekam Geleitschutz auf der Reise, er bekam die Genehmigung, die vielen Grenzen zu passieren, zum Teil auch Grenzen der Feinde der Juden, und er bekam sogar die Zusage, lesen wir im ersten Kapitel, dass er alles notwendige Baumaterial angeliefert bekam. Und jetzt kommt Nehemia nach einer anstrengenden Reise, die sich über Wochen hingezogen hat, endlich in Jerusalem an. Und da setzt jetzt unser Text ein. Ich lese aus Nehemia 2 ab Vers 11. Da heißt es weiter, berichtet Nehemia selber, und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weitergehen konnte. Und jetzt Vers 15. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim.
Wow, unglaublich, der Schutt.
Nehemia, hast du auch so riesen Brücken?
Alles voll. Hey, warte, ich muss meinen Esel da lassen. Hey, ich habe keine Chance.
Ja, das ist vielleicht besser.
Ja, keine Chance mit dem Esel.
Du, und der 100 Watt Bier wäre auch besser, den gesehen, wo wir durchlaufen. Ja, also.
Oh, siehst du etwas? Nein, nicht mit deiner Fackel.
Du, ich komme im Fall nicht einmal bis zu dir durch. Wir treffen uns am besten am Ostteil der Stadt.
Ja, das ist super, machen wir.
Der Quellentor, ist das gut?
Tipptopp, bis dort, he?
Bis dort, ja.
Ich da kein Bein, du.
Gib mir Mühe.
Unglaublich.
Ah, da geht es, glaube ich. Du, der Schutt, das ist
Achtung, verrückt. Der ist ganz locker. Achtung. Oh.
Du, da ist einfach alles kaputt, was kaputt kann sein.
Oh. Eins, zwei. Ai, ai, ai. Oh, wir haben es geschafft.
Boah, du, das ist ja verrückt. Die vielen Steine.
Oh, du, aber da sag mal, Johann, an diesem Ort hat es einfach besonders viel Schutt. Warum ist das? Das ist richtig erschreckend.
Ja, gell, da hat es also wirklich recht, du. Ich sag das, du. Das ist eben so. Das ist der ganze steilste Hang der Stadt. Und ja. Der war gestützt mit Terrassen, mit Steinen. Und da hat es einfach alles verbollet, was so brennt hat. Das ist einfach alles ja, kaputt.
Alles klar, darum hat es da besonders viel Schutt.
Ja.
Wow. Hey, du, aber schau, Johann, jetzt verrate ich dir mal, warum dass wir da überhaupt bei Nacht und Nebel unterwegs sind.
Ja, dann nimmt mich wirklich wunder, ja, wieso du mich also, nachts zum Bett
holst. Ich will es dir gleich verraten. Du musst mir versprechen, dass es zu niemandem sagst, weil ich es weder an einem Priester noch am Ältesten noch sonst bis jetzt irgendjemandem verraten. Hey, aber mein Ziel ist, dass wir den Schutt auf die Seite räumen und dass wir die Mauern wieder aufbauen.
Nee, mir? Meinst du? Da ja. Geht, schau mal, wie kaputt da ist. Das ist alles futsch.
Ja, ich weiss, es ist eine unglaubliche Zerstörung und es ist fast herzzerbrechend. Aber wir arbeiten da miteinander, können wir den Schutt aufräumen und wir bauen die Mauern wieder auf.
Herrschaft, die, da gibt eine Bütze. Nehmen wir.
Ja, ich weiss, da steht ganz viel für uns ein, aber mit Gottes Hilfe schaffen wir das.
Ja, schon. Ja. Aber über das muss ich jetzt zuerst einmal schlafen. Weißt du, ja. Es ist schon spät.
Ja, wir sind schon lange unterwegs. Aber gell, da kommst du ja nicht vorwärts da bei dem Geröll. Wir gehen wieder retour. Was?
Du bist bei dir besser gewesen, komm, glaub bei dir.
Ja, komm mit mir mit.
Das ist besser.
Aber
so.
Es hat das auch ein paar wackelige Steine. Oh, Achtung!
Ein herzliches Dankeschön an unsere Nehemia-Frauen. Sie haben uns wunderbar mitgenommen in dieser Geschichte und wir haben sie jetzt gesehen und gehört. Nehemia trifft jetzt hier in Jerusalem, und so komme ich zu meinem zweiten Unterthema, auf ein ganz häufiges Hindernis, nämlich auf eine Blindheit für die eigene notvolle Realität. Das ist das Erste, womit Nehemia hier in Jerusalem konfrontiert wird. Ich sage es noch einmal, eine Blindheit für die eigene notvolle Realität. Es gab ja damals schon länger wieder eine jüdische Bevölkerung in der Stadt Jerusalem. Die bestand einerseits aus Leuten, die damals geblieben sind, als diese Deportation durch die Babylonier stattgefunden hat. Und im Laufe der Jahrzehnte kamen immer mehr Rückkehrer wieder zurück in ihre Heimatstadt nach Jerusalem. Und all diese Leute haben sofort, als sie in Jerusalem ankamen, ihre Häuser wieder repariert, ihre Häuser wieder instand gestellt und ausgebessert. Aber wenn sie aus ihrem Haus gingen, wenn sie in diese Stadt Jerusalem gingen, dann mussten sie buchstäblich eben über diese Trümmersteine klettern. Sie mussten durch verbrannte Tore hindurchgehen. Sie mussten über Trümmerhaufen gehen oder vielmehr einen Umweg um sie herum machen. Es gab damals auch bereits schon wieder, lesen wir in diesen Texten, eine Bürgerordnung in dieser Stadt. Wir haben es gehört. Es gab bereits wieder einen Stadtrat in Jerusalem. Es gab geistliche Leiter, Priester, es gab Beamte, aber alle zusammen, ich sage noch einmal, wenn sie aus ihren wieder reparierten Häusern gingen, mussten sie buchstäblich jeden Tag über Trümmersteine klettern. Und mit dem kletterten sie eigentlich jeden Tag auch darüber, dass Gottes Name in Trümmern lag. Das war ja die eigentliche Not, die Nehemia immer wieder betont. Die Trümmer waren ein Zeichen, dass auch Gottes Ehre zerstört war, in Trümmern lag. Dass sie ein Gespött wurden für ihre Feinde. Und das war seit 100 Jahren so. Und es kamen den Leuten in Jerusalem, kam es gar nicht mehr in den Sinn, diese Missstände zu beseitigen. Deshalb ein häufiges Hindernis. Eine Blindheit für die eigene notvolle Realität. Und jetzt kommt dieser Nehemia nach Jerusalem, haben wir gehört und gelesen. Was macht er als erstes? Er macht zuerst eine kurze Pause, 3 Tage Erholung von diesen langen Reisestrapazen. Bibelausleger sind sich einig, das war die knappeste Erholungsphase, die nur möglich war. Der ging sofort ans Werk und will jetzt als erstes der Realität hier in Jerusalem in die Augen sehen. Er macht jetzt als erstes eine Bestandesaufnahme über den Zustand dieser Stadtmauern. Und er macht das, wir haben es gehört, nachts. Das heißt, währenddem die Zuständigen, die eigentlich dafür verantwortlich wären, die Oberen im Volk und auch die ganze Bevölkerung schlief. Wir haben gehört und gelesen, er macht das mit einer sorgfältig ausgewählten Anzahl von Vertrauten. Ich nehme an, das waren wahrscheinlich die Reisebegleiter, die ihn schon begleiteten hier nach Jerusalem. Er macht dies nur, haben wir gelesen, mit einem einzigen Reittier. Denn eine berittene Gruppe hätte unnötig Aufmerksamkeit und Unruhe unter der Bevölkerung ausgelöst. Und vor allem, eine ganze berittene Gruppe hätte vermutlich eben auch die Aufmerksamkeit der Feinde geweckt. Und jetzt heißt es wörtlich im Text, ich lese das nochmal aus Kapitel 2, wo Nehemia sagt, ich forschte genau, wo die Mauern eingerissen waren. An anderer Stelle heißt es, ich achtete genau auf die Mauern. Und jetzt konfrontiert Nehemia die Vorsteher mit seiner Analyse, mit seinem Befund, mit der Realität. Er sagt zu ihnen, ihr seht doch das Unglück, in dem wir sind. Dass Jerusalem verwüstet ist und die Tore verbrannt sind. Was für ein Satz. Von dem Mann, der erst 4 Tage hier in Jerusalem ist. Das sagt er zu denen, die seit Jahrzehnten hier wohnen. Die jeden Tag über diese Trümmersteine stolpern. Für die war es eben normal. Die waren sich's gewohnt, dass da alles in Trümmern lag. Das hat mich unheimlich bewegt, dieser Satz. Nehemia 4 Tage, da muss er sagen, ihr seht das Unglück und die leben ja seit Jahrzehnten in diesem Unglück und stolpern jeden Tag über diese Steine. Es gibt einen Begriff in der Wirtschaft für dieses Verhalten. Kennt ihr den Begriff? Im Geschäftlichen sagt man das schnell einmal, man wird mit der Zeit in einer Firma. Kennt ihr den Begriff? Hat mit Blindheit zu tun. Betriebsblind. Und diese Betriebsblindheit, die gibt es übrigens auch im Reich Gottes. Als ich vor 6 Jahren hierher kam als Pastor, habe ich mit einem Pastorenkollege im Klettgau geredet und der hat mir einen Satz gesagt, unter anderem, den habe ich nie mehr vergessen. Er hat gesagt, wenn ein Pastor 2 Jahre am gleichen Ort ist, läuft er in die Gefahr, betriebsblind zu werden. Nach 2 Jahren läuft er in Gefahr, betriebsblind zu werden. Die Bewohner in Jerusalem waren schon fast 100 Jahre lang betriebsblind. Und jetzt kommt einer, der ist 4 Tage da und sagt es ihnen. Mich hat das unglaublich bewegt, auch persönlich betroffen gemacht. Und ich möchte mit euch zusammen einen Moment hier wirklich auch innehalten. Ich habe gesagt, heute geht es ums Eingemachte. Heute Abend steigen wir bereits in die Tiefe dieser Geschichte. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander darüber nachdenken, was will Gott mit dieser Geschichte mir sagen? Was will Gott mit dieser Geschichte uns sagen? Denn diese Mauern Jerusalems, die sind ja auch ein Bild für das Reich Gottes und für die Gemeinde. Also diese Mauern Jerusalems, die können auch ein Bild sein für unsere Familien, für unser Umfeld, wo wir drin leben. Und ich sage es noch einmal, vor allem sind diese Mauern Jerusalem, diese zerstörten Mauern, ein Bild, dass Gottes Ehre in Trümmern liegt. Und damals zum Gespött geworden ist. Wir wollen darüber nachdenken, was will diese Geschichte uns heute sagen? Und ich habe mich gefragt, will ich es überhaupt noch wissen, was außerhalb von meinen Mauern, von meinem Gartenhag, wie wir sagen, von meinem Tellerrand überhaupt passiert? Will ich es noch wissen? Macht es mich noch betroffen, dass immer mehr Familien am Zerfallen sind in unserer Gesellschaft? Dass immer mehr Kinder nicht mehr die Nestwärme, die sie brauchen in den Familien, erleben, macht mich das noch betroffen? Dass die Gewalt in den Schulen immer mehr zunimmt, juckt mich das noch? Macht es mich betroffen, dass Gottes ethische Wertmaßstäbe in unserer Gesellschaft gerade in den letzten Jahrzehnten massiv demontiert worden sind? Gottes Wertmaßstäbe, wo ja erwiesenermaßen das gesunde Fundament sind von einem gut funktionierenden Staat, von einer gesunden Gesellschaftsordnung. Macht mich das noch betroffen? Ich habe mich gefragt, nehme ich wahr, noch wahr, in welchem Zustand auch die Mauern des Reiches Gottes sind, die Mauern der Gemeinde sind. Nehme ich jetzt zum Beispiel noch wahr, dass die Bibelkenntnisse von uns Christen in den letzten Jahren rapide abgenommen hat. Dafür die Kenntnisse zugenommen haben im Fernsehprogramm und was es allerlei für Spielfilme gibt. Macht das mich noch betroffen? Dass wir manchmal, wenn wir die Bibel aufschlagen, so lange haben, bis wir wieder eine Bibelstelle finden. Macht uns das noch betroffen? Ich hatte früher Kinderlager im letzten Jahrtausend und da haben wir noch ein altes Spiel gemacht jeweils. Bibelstellen suchen, vielleicht kennen das einige. Ich kann euch sagen, ich hatte da Primarschüler, wenn ich da die Bibel hielt und habe schon geblättert im Alten Testament, haben die auch schon geblättert im Alten Testament. Ich konnte die schwierigsten Stellen sagen, Habakuk, weiß ich was, innerhalb von 2-3 Sekunden haben die Stellen gefunden. Wir haben jeweils so dieses Bibellesesuchen gemacht, mit dem Rücken, dass sie nicht sehen, wo wir vielleicht aufschlagen. Wie ist es heute bei uns, wenn wir heute Morgen so ein Bibelstellensuchen machen würden, Habakuk und all diese Propheten? Wie lange ging es, bis ich und du diese Stellen finden würden? Nehmen wir das noch wahr, dass es abgenommen hat, massiv abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten? Nehmen wir es wahr, dass nicht wenige von unseren Kindern, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die das ganze Programm in der Gemeinde durchlaufen haben, von Sonntagsschule bis zur Jugendgruppe, oder vielleicht nicht ganz alles, aber fast alles, statt dass sie entschiedene und begeisterte Nachfolger von Jesus geworden sind, gehen sie offensichtlich gottlose Wege. Bewegt uns das noch? Macht uns das noch betroffen? Oder zucken wir einfach die Achseln und sagen, ja, das war immer so. Da kannst du nichts machen. Wie damals die Bewohner von Jerusalem. Wir haben schon gesehen, ist nicht so gut, aber da kann man ja nichts machen. Sind wir noch betroffen? Bin ich noch betroffen? Das ist die Frage, die mich immer wieder bewegt hat in den letzten Wochen, als ich mich mit diesem Text beschäftigt war. Denn vom Nehemia lesen wir bereits schon im Kapitel 1, als er nur von dieser Not hörte, damals noch in der Festung Susa, er war noch nicht in Jerusalem, als er nur hörte davon, wie zerstört Jerusalem immer noch da liegt. Wisst ihr noch, was er gemacht hat als erste Reaktion? Er fing an zu heulen. So betroffen war der. Die Stadt meiner Väter, Gottes Stadt, liegt in Trümmern. Er fing zu heulen an. Er fing zu beten an. Er begann, die Sünden seiner Väter zu Gott zu bekennen. Und auch die Sünden seiner eigenen Familie. Nichts von einem falschen Familienstolz, wo man die dunklen Dinge einfach unter den Teppich kehrt. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei uns? Nehmen wir die Not noch wahr? In uns drin? Oder auch die Not um uns herum? Sind wir noch betroffen? Darf ich hier einen Moment stille bleiben? Wir sind in einer Zeit, wo alles so schnell lebt. Da gehen wir schnell wieder zum nächsten über. Ich möchte einen Moment einfach mal, ich habe das gar nicht eingeplant, komme jetzt in den Sinn, dass wir mal darüber nachdenken. Wo bin ich betroffen? Einfach einen kurzen Moment, bevor wir dann weitergehen in der Geschichte. Und jetzt komme ich zum nächsten Unterthema. Einem schönen Unterthema. Es gibt nämlich jetzt eine großartige Wende in dieser Geschichte. 100 Jahre lang hatte man sich an diese Trümmerhaufen gewohnt. Die Bevölkerung und vor allem auch die Vorsteher in Jerusalem, fast 100 Jahre. Und jetzt gibt es eine große Wende, eine großartige Wende. Jetzt setzt nämlich Gott durch Betroffenheit Menschen in Bewegung. Wunderbar, diese Wende dieser Geschichte. Nach langer, langer Zeit setzt Gott jetzt durch Betroffenheit Menschen in Bewegung. Und das ist noch heute so, ist ein geistliches Prinzip. Gott setzt noch heute bei der Betroffenheit an, wenn er unser Herz tief berühren will. Gott setzt noch heute bei der Betroffenheit an, wenn er durch mich und dich etwas bewirken will, etwas verändern will, etwas erneuern will. Gott setzt auch noch heute bei der Betroffenheit an, wenn er uns ganz besonders segnen will. Ein FEG-Pastorenkollege, der vor Jahren einmal eine Predigtreihe auch über Nehemia hielt, ich habe eine Predigt von ihm gehört, der sagt an diesem Punkt, ich zitiere ihn wörtlich, Betroffenheit ist die Geburtsstunde der verwegenen, der mutigen Nachfolger von Jesus. Ich finde das ein schöner Satz. Betroffenheit ist die Geburtsstunde der verwegenen, der mutigen Nachfolger von Jesus. Und die ganze Kirchengeschichte ist voll damit. Betroffenheit war der Auslöser, dass es eine Reformation gab. Haben wir im letzten Jahr miteinander gesehen. Betroffenheit über Missstände ist der Auslöser von unzähligen Erweckungen bis heute. Betroffenheit über Missstände hat kleine und große Gottesmänner und Frauen immer wieder in Bewegung gebracht. Denken wir an William Puss. Denken wir an John Wesley. Oder denken wir auch an Johannes Winzeler, den Impulsgeber und Gründer unserer Gemeinde. Ich habe es am Silvester schon gesagt, es gibt Ende Monat ein Büchlein über sein Leben, weil es derart breite Auswirkungen hatte. Und wenn ihr dieses Büchlein lest, ich habe mir nur ein bisschen schon hineingesehen, dann seht ihr auch das wieder, auch bei ihm. Betroffenheit über Missstände hat diesen Mann in Bewegung gesetzt. Schon mit 20 Jahren hat er gepredigt im Kanton Bern, bis er in den Knast kam. Und dann haben sie ihn ausgewiesen aus dem Kanton Bern. Und in der gleichen Betroffenheit hat er hier auch gepredigt und Gemeinden gegründet in der Region. Noch heute so. Noch heute setzt Gott bei der Betroffenheit an, wenn er unser Herz und unser Leben in Bewegung bringen will. Und diese großartige Wende sehen wir jetzt bei Nehemia. Er sagt zu den Vornehmen und zum Stadtrat, zu den Vorstehern: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Und jetzt werden auch diese Vorsteher und diese Stadträte in Jerusalem plötzlich wach. Sie werden betroffen, lesen wir. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz in unserem Text heute Morgen. Er steht schon hier. Sie sprachen, nicht der Nehemia sagt das jetzt, sondern die Vorsteher der Stadt, die betroffen waren, sie sprachen jetzt: Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Was gewaltig ist das. Sie nahmen das gute Werk in die Hand. Dieses Werk, das 100 Jahre lang kein Thema war. Dieses gute Werk, wo man fast 100 Jahre lang sagte, das geht gar nicht. Und jetzt heißt es, und sie nahmen das gute Werk des Wiederaufbaus in die Hand, obwohl das politisch schwierig war, wirtschaftlich und auch organisatorisch höchst schwierig war. Sie nahmen das gute Werk in die Hand, obwohl sie damit rechnen mussten, dass jetzt die Feinde wach werden, auf den Plan treten. Durch Betroffenheit setzte damals Gott Menschen in Bewegung. Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen. Und so bis zum letzten Teil der Predigt von heute Morgen. Gebt ihr mir noch ein paar Minuten. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Gebt ihr noch ein paar Minuten. Es ist mir seit längerer Zeit wirklich aufs Herz gelegt, noch ein Loch zu nennen in unserer Gemeindemauer. Das ist etwas, was mich seit Jahren bewegt. Etwas, das mich bewegt, seit ich hier bin in der FEG Thayingen, seit 6 Jahren immer wieder. Ein Loch in unserer Gemeindemauer. Ich weiß, ich bin nicht Nehemia. Ich bin nur euer kleiner, etwas großgewachsener Pastor. Und ich weiß, dass es ein Risiko ist, wenn ich jetzt ein paar Dinge sage dazu, dass das vielleicht nicht überall gut ankommt. Aber das muss man machen im Reich Gottes. Paulus hat einmal gesagt, wenn ich der Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Deshalb habe ich mir das seit vielen Jahren angewöhnt, ehrlich vor Gott und auch vor Menschen zu sein. Es ist das Loch, was mich schon lange sehe und was mich sehr, sehr bewegt, manchmal auch sehr traurig macht, nämlich, ich habe es mal so formuliert, ein Defizit, ein Loch, was das gemeinsame Gebet in der Gemeinde betrifft. Dieses Loch, das so wenige Leute aus der Gemeinde die Gebetsabende besuchen. So wenige Leute aus der Gemeinde diesem Abend, der laut dem Neuen Testament eine ganz hohe Priorität genießt, für wichtig halten. Ja, warum ist denn das gemeinsame Gebet in der Gemeinde so wichtig? Eben gerade deshalb, weil es wie eine Schutzmauer ist oder bildet für die Gemeinde. Dass wir weniger angreifbar sind für das Böse, das um uns herum ist. Deshalb ist diese Mauer so wichtig, dass sie geschlossen ist. Das gemeinsame Gebet ist auch eine Macht, damit unsere Kinder zum Glauben können. Und das ist doch ein aktuelles Thema. Das gemeinsame Gebet ist auch eine große Hilfe, dass unser Glaube lebendig bleibt. Ist eine große Hilfe für den Gemeindebau. Und vor allem, das gemeinsame Gebet steht unter besonderen Verheißungen Gottes. Und wir haben in den letzten Jahren einiges unternommen, um dieses Loch des gemeinsamen Gebets zu schließen. Ihr mögt euch noch erinnern, vor 2 Jahren haben wir eine Gebetskampagne, das wir vom Prisma hatten, eine bewährte Gebetskampagne gestartet mit der Gemeinde, mit Predigtreihen, mit besonderen Lehrabend, und es haben erfreulich viele teilgenommen. auch an diesen Lehrabenden. Und da haben wir buchstäblich durchbuchstabiert solche Bibelstellen über das gemeinsame Gebet, wie hier zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und wir waren uns einig, wenn Gott sagt, das ist das Wichtigste und das Erste, dann ist das so. Dann kommt das nicht an 20. Stelle, sondern an 1. Stelle. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass es von den ersten Christen heißt, sie blieben beständig. Da werden nur wenige Dinge aufgezählt, unter anderem beständig in den Gebetsversammlungen. Das ist 2 Jahre her. Und wir mussten feststellen, das Loch in der Gebetsmauer ist wieder gleich groß wie vorher. Wir konnten nur wenige neue Beter gewinnen, die wenigstens einmal im Monat, ich rede nur davon, die wenigstens einmal im Monat sich am gemeinsamen Gebet beteiligen. Wir haben dann auch spezielle Gebetsabende gemacht, bis heute noch, einmal eben im Monat, so Gebetsabend Special, wo auch die Möglichkeit ist, dass man sich mehr als Beteiligte einbringen kann. Und wenn ich diese Mauer anschaue, da fehlen mir vor allem so die Mittelalterlichen, die noch in der vollen Blüte des Lebens sind. Da fehlen vor allem auch Eltern von kleinen Kindern, von schulpflichtigen Kindern, von Eltern, von jungen Erwachsenen, die es doch eigentlich am nötigsten hätten. Wir sehen doch, wie die Familien besonders umkämpft sind in unserer Zeit. Was ist der Grund von diesem Loch? Ich habe in der letzten Sitzung vom vergangenen Jahr mit der Gemeindeleitung und unseren Ressortleitern dies auch thematisiert und habe gefragt, was ist der Grund? Und in einem Punkt waren wir uns einig. Und zwar in dem Punkt, dass alle sagten, der Grund ist nicht fehlende Zeit. Weil für andere Dinge, die weniger wichtig sind, hat man ja auch Zeit. Das kann es nicht sein. Ich bin dem weiter auf den Grund gegangen und da hat mir jemand gesagt, der die Gemeinde innen und auswendig kennt, seit vielen Jahren, sagt mir diese Antwort da draußen im Flur, wahrscheinlich geht es uns einfach noch zu gut. Ich sage euch ehrlich, diese Antwort hat mich bewegt in den vergangenen Wochen. Wahrscheinlich geht es uns einfach noch zu gut. Wenn wir das einmal überlegen, wollen wir Gott wirklich herausfordern? Muss Gott wirklich Not schicken, dass wir das lernen? Wir haben doch genug Baustellen. Denn Not lernt, ein alter Satz, Not lernt beten. Das sieht man auch bei Nichtchristen. Wie manche haben mir schon gesagt, oh, jetzt geht's, als mir schlecht ging, oh, habe ich wieder angefangen zu beten. Und wenn es gut geht, ist es wieder vorbei. Wollen wir Gott wirklich herausfordern? Not lernt beten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, das Gebet ist umkämpft. Das erleben wir alle. Auch ich immer wieder, wenn es ums Beten geht. Übrigens, Boris Grunau hat den letzten Gebetsabend Special geleitet, letzten Dienstag. Und wir haben das nachher, wie wir es immer machen, im Büro reflektiert. Da sagt er, ich wäre am liebsten nicht hingegangen. Ich habe gesagt, ich habe gar nichts gemerkt. Aber es zeigt ein bisschen, wie es umkämpft ist. Es ist ein geistliches Spannungsfeld. Aber wir wollen es tun trotzdem. Wie bei Nehemia, dieser Maueraufbau, der war umkämpft. Ist doch kein Grund, es nicht zu tun. Aber ich möchte jetzt die Predigt ganz bewusst positiv und auch ermutigend beenden, indem ich nochmals diesen dritten Aspekt hervorheben möchte aus dieser Geschichte von Elia. Gott setzt Menschen durch Betroffenheit in Bewegung. Und ich möchte jetzt eine Person nach vorne bitten, die das persönlich erlebt hat. Georg, darf ich dich bitten, zu mir nach vorne zu kommen? Nimm doch bitte auch das Mikrofon mit. Und er wird uns erzählen, was er erlebt hat in dieser Hinsicht. Schön, dass du nach vorne gekommen bist, Georg. Du hast auch immer wieder mal gehört in den Gottesdiensten, die Einladung auch zum Gebetsabend. Wie ist das bei dir angekommen?
Ja, ich bin zum Gebetsabend bin ich hingegangen. Persönliche Anliegen, das war kein Thema für mich, war ja privat.
Also bist nicht hingegangen?
Doch, ich bin hingegangen, aber ich habe nie persönliche Anliegen vorgebracht. Ich habe das einfach als privat betrachtet. Nicht öffentlich.
Nicht öffentlich. Ja. Aber was braucht es für dich, da überhaupt zu kommen? War das für dich so eine große Hemmschwelle? Oder wie hast du das erlebt? Oder gingst du da und dachtest, ja, da muss ich unbedingt hin?
Nein, das war nicht so. Also ich muss nicht unbedingt hin, ich bin hingegangen. Aber es war dann so, dass meine Frau, die Andrea, wurde krank und dann wurde noch festgestellt, dass sie eine große Zyste in der Leber hat und plötzlich war der Tod nahe und das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann hat mich die Andrea gebeten, geh in den Gebetsabend und bet für mich. Ja, ich bin dann da drin gesessen und dachte, nein, das ist privat. Dann hat mich aber ein Bruder aufgefordert, zu erzählen, wie es dann der Andrea geht. Ich habe das dann erzählt. Es wurde für die Andrea gebetet. Und ja, als ich dann heimging, habe ich gemerkt, plötzlich ist die Last von meinen Schultern gefallen. Ich habe mich geliebt, getragen gefühlt und habe gemerkt, dass dort lauter Brüder und Schwestern sind, die für uns gebetet haben, die für mich gebetet haben. Das war für mich was ganz Neues. Und ich ging heim und wir haben darüber gesprochen und anschließend ist es uns besser gegangen, wir haben einfach gewartet, was passiert. In aller Ruhe haben wir gewartet.
Du hast jetzt eigentlich auch eine gewisse Betroffenheit erlebt, ja. Sogar bis an den Rand vom Tod im letzten Jahr. Und das hat dich jetzt in Bewegung gebracht, auch in Bezug aufs Gebet.
Ja.
Was heißt das in die Zukunft für dich? Was hast du für eine Haltung in Bezug auf das Gebet? Oder wie hat das dein Denken verändert in Bezug auf das gemeinsame Gebet?
Ja, es hat mein Denken verändert, dass ich heute weiß, ich kann persönliche Probleme oder Anliegen kann ich vorbringen und ich erfahre Hilfe, geistige Hilfe. Und ja, ich möchte auch noch dazu sagen, dass waren wir nicht mehr alleine. Wir haben uns von Gott getragen gefühlt und waren sicher. Und wir haben dann 2 Wochen auf die Untersuchung gewartet und da wurde uns dann mitgeteilt, ja, die Zyste, die ist geschrumpft, es geht keine Gefahr mehr aus. Also das war eine Gebetserhöhung. Erhörung.
Ja. Vielen Dank, Georg, dass du den Mut hattest, uns das zu teilen, diese Erfahrung, durch Betroffenheit in Bewegung geraten zu sein. Ich lese das nochmals, eben diesen Wendepunkt auch in unserer Geschichte, in unserem Text, was wir auch von Georg gehört haben. Ihr könnt es auch da vorne noch einmal lesen. Und sie sprachen, wer sie, ich sage es noch einmal, der Stadtrat, die Vornehmen, die Priester und vom Neuen Testament sind auch alle Christen Vornehme und Priester. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir alle miteinander dieses Loch in der Mauer schließen, indem wir das Werk des gemeinsamen Gebetes in die Hand wieder neu nehmen. Das wünsche ich mir, dass wir alle miteinander sagen, ich beteilige mich, ich rede noch einmal, nur von einmal im Monat. Es ist ja klar, es gibt ja auch noch Hauskreise, es gibt noch andere Dienstkreise, es gibt noch Musikübungen. Ich rede nur von einmal im Monat. dass wir sagen, ich nehme dieses Werk in die Hand, des gemeinsamen Gebetes. Vielleicht muss man das in die Agenda eintragen. Und den Eltern möchte ihnen sagen, ihr könnt ja nicht beide kommen, vor allem wenn kleine Kinder sind. Das geht ja nicht. Aber man kann sich abwechseln. Ich kenne eine Kultur, wo das geht. Der Mann kommt nach Hause einmal im Monat und fragt nur noch die Frau, Schatz, wer ist dran, du oder ich? Überleg gar nicht, ob wir jetzt gehen, einmal im Monat oder nicht, sondern wir sagen, wer ist wieder dran? Ich möchte euch einfach ermutigen, das zu tun, wenigstens einmal im Monat, wo Paulus sagt, das ist das Wichtigste und das Erste, wozu ich die Gemeinde auffordere. Ihr seht da vorne, ich habe das mal ausgerechnet, ich bin ja nicht gut in Mathematik, aber ich habe mir das ausgerechnet, ein Jahr hat, habe ich ausgerechnet, 8760 Stunden. Wenn ich einmal pro Monat ins Gebet gehe, wo die Bibel sagt, das ist das Erste und der Wichtigste, dann sind das 0,2%. Und bei Eltern mit kleinen Kindern ist es ja noch weniger, die Hälfte, ist es 0,1%. Sag dir mal ganz ehrlich, ist das wirklich zu viel verlangt von Gott? Ich möchte euch einfach ermutigen, weil ihr erleben werdet, dass der Ertrag viel, viel höher ist als der Aufwand. Man muss einfach da mal auf den Geschmack kommen. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir alle miteinander dieses Loch in der Mauer schließen und dieses gute Werk des gemeinsamen Gebetes mutig in die Hand nehmen. Und ich möchte noch etwas dazu sagen. Vielleicht denkst du, ja, ich würde schon gerne daran teilnehmen, aber ich habe einfach Hemmungen. Ich habe da Verständnis. Vielleicht wird man da plötzlich bloßgestellt an solchen Abenden. Plötzlich muss ich da vor allen beten und ich bin mir das nicht gewohnt. Da kann ich euch nur entlasten. Es wird niemanden gezwungen, laut zu beten. Man kann auch innerlich mitbeten. Wenn ihr mir es nicht glaubt, dann fragt einmal den Eckhard Danner. Stehst du mal schnell auf, dass alle, die dich noch nicht kennen, höchste Zeit, dass sie dich kennenlernen, das ist der Eckhard Danner. Als er vor Jahren zum Glauben kam, hat er gleich begonnen, beim Gebetsabend dabei zu sein. Aber er hat nie gebetet, mehrere Jahre. Er hat mir immer gesagt, ich bin noch nicht so weit. Und irgendwann kam der Tag, da fing er auch an. So kann man es auch machen. Aber kommt doch, ich möchte euch ermutigen, nur einmal im Monat. Und jetzt zum Schluss haben wir uns noch, Boris und ich, eine Hilfe überlegt. Der nächste Gebetsabend-Special, der ist erst am 20. Februar, es geht ja noch lange. Und wir haben uns eine Hilfe überlegt, wir werden jeden Gottesdienst jetzt auf der Leinwand angeben, wie viele Tage es noch dauert, dass man sich das gut merken kann und die Agenda einschreibt. Das muss man einschreiben. Ich habe einen Vater, der war Geschäftsmann und Politiker, Vater von 11 Kindern. Ich komme nicht aus einer Musterfamilie, aber er hat diese Priorität gesetzt. Und wir Kinder haben gesehen, was für ein Segen daraus geflossen ist, dass der Ertrag viel höher ist als der Aufwand. Und das wünsche ich euch allen. Amen. Jetzt würde ich noch gerne mit uns beten. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dir einfach danken, dass du diese tiefe Geschichte von Nehemia so offen und ehrlich niederschreiben ließest in deinem Wort. Danke für den Mut von Nehemia. Danke für die tiefe Betroffenheit, die wir bei Nehemia sehen. Und dass du ihn bewegt hast, auch Schritte zu unternehmen. Weil deine Ehre mit diesen Trümmern in Schande lag damals in Jerusalem. Und danke, himmlischer Vater, dass sich auch die Ratsherren und die Priester sich anstecken ließen und ebenfalls dann gesagt haben, lasst uns aufbauen, was zerstört ist. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, hilf uns, das auch zu tun. Hilf uns, dass wir nicht vergessen, was wir jetzt gehört und gelesen haben von Nehemia. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir nicht nur darüber reden jetzt, was uns nicht gepasst hat heute an der Predigt, was uns unangenehm war, sondern hilf uns, dass wir uns von dir in Bewegung setzen lassen, Dinge zu ändern, die du ändern möchtest. Und Vater im Himmel, ich bitte dich auch für dieses Loch in unserer Gebetsmauer. Jesus, mir wurde gesagt, das hätte hier schon lange Tradition, seit vielen Jahrzehnten. Aber das befriedigt mich nicht und dich auch nicht. Schenke uns neue Beter, weil die Älteren ja sterben. Schenk uns weitere Beter. Hilf uns, die Lücken in diesem Bereich auch in anderen Bereichen zu schließen in deiner Mauer. Amen. Amen. Herzlichen Dank, dass ich so offen zu euch sein durfte. Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe Angst vor dieser Predigt. Aber machen muss Angst sein. Und jetzt laden wir euch noch ein zu einem Lied, das gut passt. Das werden wir immer wieder singen. Es heißt ganz einfach, es ist Zeit.